Schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Heute sogar eine Doppelbesetzung hier. Zwei Gäste, ganz weit weg oder von ganz weit weg zugeschaltet aus Afrika. Fritz Sitte und sein Bruder Max sind hier und mit dem unterhalten wir uns heute über, ja, wie Fritz, du hast gerade eben gesagt, der Wurm ist drin. Und ich glaube, da können wir gleich mal einsteigen. Ihr seid seit dem zweiten Versuch von Kapstadt bis nach Norden Afrikas, nach Kairo zu laufen, seid ihr mittlerweile im zweiten Versuch über 5.500 Kilometer ungefähr unterwegs, über 100 Tage schon wieder am Start. Und ja, ich glaube, zu jedem Abenteuer gehört auch ein kleines Höhen und Tiefen. Und ihr habt mal wieder es geschafft, in ein Tief zu kommen. Und da würde ich sagen, da können wir gleich mal einsteigen. Aber erstmal herzlich willkommen, Fritz und Max.
Moin.
Moin.
Danke dir.
Danke.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber vielleicht machen wir es einfach genau dort, wo ihr gerade steckt. Ihr könnt gerade nicht laufen, beziehungsweise Fritz, du kannst nicht laufen. Max, du kannst, oder du supportest so oder so, egal ob Fritz läuft oder nicht. Aber was ist gerade bei euch los? Wo liegt die heutige Herausforderung oder die dieswöchige?
Ja, also wir sind, wie du es gesagt hast, in 5.500 Kilometer hoch von Kapstadt und damit in Nairobi in Kenia. Und ja, irgendwie der Körper hat super lange, 4 Monate, super alles zusammengehalten. Ich konnte jeden Tag meinen Ultramarathon abspulen, dabei meistens gute Laune haben, singen, whatever. Keine Krankheit, nichts, abgesehen von so einem fetten Dorn, den ich mir mal in der dritten Woche in die Achillessehne gehauen habe, aber das ist dann auch wieder gut gegangen. Ja, und jetzt so die letzten 2 Wochen, das fing an im Norden von Tansania, ist gar nicht so weit von Nairobi, Arusha, ist so der Ort, wo man hinfliegt für Kilimanjaro und Serengeti. Da bin ich angekommen und ich da abends angekommen bin, hatte ich nach dem Laufen direkt so Schüttelfrost und lag da schon mal 3 Tage flach. Max hatte ähnliche Symptome, wahrscheinlich haben wir uns da gegenseitig mit irgendwas angesteckt. Dann war aber nach 3 Tagen wieder gut, dann sind wir hier rübergelaufen nach Kenia, nach Nairobi, 5 Tage lang. Und dann lag ich hier in Nairobi 5 Tage flach mit so einem Parasiten im Magen. Das ging dann auch wieder aufgerappelt und wieder 55 Kilometer hier rausgelaufen, um dann am zweiten Tag quasi nach diesem Neustart auf einmal Knieprobleme zu haben, was einfach extrem frustrierend war. Und dann so in der Summe der Sachen ich irgendwie das erste Mal echt so ein Breakdown hatte, wo ich dachte, okay, vielleicht ist der Körper halt einfach durch. Also vielleicht denkt er jetzt so bis nach Nairobi ist gut gewesen und vielleicht habe ich es einfach nicht mehr drin, dass ich hier nochmal die nächsten 5.500 Kilometer laufen kann. Das war echt scheiße. Da musste echt mal so Frust raus und ich stand irgendwie so am Straßenrand irgendwie Max auf die Schulter geweint und da war echt mal so Tiefpunkt. Dann haben wir uns da irgendwie an eine Tankstelle gesetzt, ein neues Paar Schuhe angezogen. Und dann bin ich den Tag lang weitergegangen, hatte irgendwie noch eine Physio-Session, da ist der Physio rausgekommen, aber am Tag drauf ging es dann wieder nicht mit dem Knie und dann haben wir gesagt, gut, bringt jetzt alles nichts, wir haben irgendwie noch Zeit, um das zu Ende zu machen, lass uns lieber zurück nach Nairobi, hier sind Ärzte, hier sind Physios, hier haben wir, zum Glück können wir hier bei Freunden chillen. Und haben irgendwie alles, was wir brauchen. Und wenn es dann halt eine Woche oder zwei dauert, bis ich wieder laufen kann, so be it. Aber ja, wir geben nicht auf. Aber momentan ist so ein bisschen so ein kleiner Hänger und muss warten, bis ich das Knie wieder voll belasten kann.
Ja, ich finde, also man sieht ja viel Freude, Höhen und Tiefen in den ganzen Videos. Aber das letzte Video, in dem du über deine Knieprobleme dich schon ärgerst, dass man sieht dir den Schmerz und die Trauer und dieses Leid einfach an und ich kann mal wieder nur meine Bewunderung aussprechen. Ich habe vorletzte Woche ein kleines Abenteuer gewagt, auch 3 Tage hintereinander relativ für mich Verhältnis oder für wahrscheinlich auch Normalsterblichen weit gelaufen und musste immer drüber nachdenken, wie es ist, das Ganze jetzt nicht 3 Tage, sondern über 100 Tage durchzuziehen. Und ja, das ist, es geht immer noch nicht ganz in meinen Kopf rein. Ich muss sagen, das ist, natürlich kommt man irgendwann rein und der Flow ist irgendwann drin, aber trotzdem absolut bewundernswert. Und das, ich würde sagen, in Anführungsstrichen, die ich jetzt gerade sitze, dass erst jetzt so ein Tief kommt, Das ist auf jeden Fall erstaunlich. Also da ziehe ich auf jeden Fall mal wieder den Hut. Und ja, einmal die Frage an Max gerichtet. Du hast jetzt, glaube ich, schon deinen Bruder sehr, sehr gut kennengelernt und nochmal besser über die letzten 100 und plus Tage. Wie war das für dich? Also ich meine, du bist ja so ein bisschen der stützende Anker, wenn man so möchte, für Fritz. Und gleichzeitig ist das natürlich auch für dich extrem anstrengend, mit dem Fahrrad nebenher zu fahren, Sachen zu schleppen, aufzubauen, einzukaufen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Aber wie ist es dir ergangen, gerade jetzt mit diesem, ja, ich sag mal, sehr, sehr intensiven Niederschlag, gerade weil es etwas kürzerlich, also körperlich ist und nicht kurzfristig, wie ein Parasit, das dauert ein paar Tage, der ist dann raus. Übrigens total eklig, wenn man das Ganze sich einmal vorstellt. Aber geil, dass es vorbei ist und du das überstanden hast. Aber genau, Max, erzähl mal, was geht dir da durch den Kopf oder was ging dir durch den Kopf jetzt gerade die letzten Tage?
Ja, also es ist schon, das Geile ist ja irgendwo auch, dass sowas, das kommt ja immer super unerwartet, ja. Und du musst irgendwie jederzeit quasi bereit sein, dass irgendwie sowas um die Ecke kommt. Und das macht dieses Abenteuer ja eben auch so aus. Nichtsdestotrotz, gerade in diesen super emotionalen Situationen, ich weiß nicht, da denkt man, glaube ich, gar nicht so viel nach. Da ist man eher so ein bisschen im Execution Mode, ja. Also du, was willst du dann auch groß machen? Das Knie ist kaputt und dann hast du auch nicht, ja, ich setze mich jetzt nicht auf die, kannst ja dann nicht Däumchen drehen. Na gut, dann versuchst du Lösungen zu finden. Hier, Knie ist kaputt, dann versuchen wir gehen. Wenn das nicht geht, Physio, wenn das nicht geht, zurück, Krankenhaus, MRT, weitergucken. Also so ein bisschen ist man da durch dieses ganze super Extreme schon so ein bisschen lösungsgedriven. Man wächst natürlich unglaublich irgendwie auch zusammen, unterstützt sich. Vielleicht bin ich da so ein bisschen der Kleber, der das Ding so im Hintergrund zusammenhält. Aber dieses Abenteuer ist einfach so unglaublich vielschichtig.
Aber würdest du sagen, dass es, also ich sag mal, so ein Abspulen von einem Fahrplan, nenne ich es jetzt mal, wenn etwas schief läuft, das habt ihr wahrscheinlich mittlerweile ganz gut drin, aber gerade mental, also ich meine, was geht dir so durch den Kopf? Also klar, es ist so ein Abspulen, aber danach müsst ihr ja auch irgendwie, also beide, die Frage stelle ich dir gleich auch nochmal, Fritz, aber wie verarbeitet ihr das Ganze? Also ihr setzt euch ja nicht einfach hin und geht schlafen und dann abends, also seid müde, geht schlafen, morgens wacht ihr wach und dann sagt ihr, okay, jetzt wird der Fahrplan weiter abgespult. Also das macht ja auch was mit euch.
Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wie du ja wahrscheinlich auch kennst, so das Ding ist, let's say, 80% Mental Challenge und 20% körperlich. Das heißt, irgendwie gerade jetzt auch, also ich habe vorhin nochmal so ein Ding geschrieben, so übers Warten. Jetzt sitzt du hier und wartest irgendwie auf die Beschlüsse da vom Arzt oder die Diagnosen und so. Und selbst das ist ja auch wieder eine Herausforderung. Also mental wirft einen das irgendwie immer wieder zurück. Man ist irgendwie, ist teilweise echt tough. Da hilft uns aber dann Gott sei Dank relativ viel so mentales Training in terms of Meditation, irgendwelche Breathworks, dergleichen, die du natürlich on the road jetzt nicht so viel machen kannst. Also wenn du da morgens im Zelt liegst, da schaffe ich dann vielleicht noch so 10 Minuten Breathwork. Keine Stunde Meditation, aber jetzt hat man natürlich dafür ein bisschen mehr Zeit und das nutze ich dann eigentlich so als Ausgleich. Wissentlich, also dass wenn ich jetzt nicht auf mich aufpasse, falle ich hier ziemlich schnell in ein tiefes Loch. Und da muss man sich oder den ganzen Karren dann ein bisschen mental oben halten. Ein bisschen ablenken hier in Nairobi, ist auch eine coole Stadt. Und dann hoffen, dass es dem Knie schnell wieder besser geht.
Und Fritz, wie ist das für dich? Also Breathwork, Meditation, also über Wasser halten, ich meine, das ist so einfach gesagt, finde ich. Mhm. Also es ist außerdem faktisch, sage ich mal, fast unmöglich, sich hineinzuversetzen in eure Lage. Aber was bedeutet das, mental damit klarzukommen? Also ich meine, Meditation braucht man, glaube ich, keinen zu erklären. Das muss man selber für sich herausfinden. Für mich persönlich ist es nichts. Da fehlt mir einfach die Ruhe, was auch gleichzeitig natürlich die Herausforderung ist, mit Meditation überhaupt zu starten. Aber ich würde jetzt mal sagen, ihr seid den ganzen Tag unterwegs und da gehen ja euch ja auch Sachen durch den Kopf. Ist es also, hilft es auch tagsüber, jetzt, ich sag mal, bis zur Verletzung, auch tagsüber jede Zeit einfach über Sachen nachzudenken und zu reflektieren? Also während des sportlichen Betätigens, oder ist es eher so ein Abspulen, freuen, dass es Abend ist, dass da ein Haken dran ist und dann erst meditieren und dann erst klarkommen?
Ja, also ich glaube, das ist so generell auch jetzt mit dieser Situation klarkommen. So ein Stück weit das, was Max gerade gesagt hat. Also ich glaube, es gibt ein Stück weit produktive Gedanken und dann gibt es auch ganz viel so Grübeln und irgendwie über Sachen nachdenken und was wäre, wenn und hier und da. Und irgendwie das sind so unproduktive Gedanken und in gewisser Weise, also das kostet ja auch Energie, also so immer grübeln und irgendwie nachdenken, das ist halt einfach anstrengend und in gewissermaßen sind wir halt so am Limit, also das ist halt so wie wenn ein Löwe vor mir steht, jetzt in einer Extremsituation, dann fange ich ja auch nicht an mir so, ach scheiße, wäre ich mal nicht hier hingegangen, sondern in dem Moment sind halt so alle Sinne darauf irgendwie fixiert, okay, was macht der Löwe, was kann ich jetzt machen und wie ziehe ich hier den Karren aus dem Dreck? Und so ähnlich geht mir das irgendwie auch in so Situationen, dass der Frust und irgendwie die Emotionen, ich glaube, da muss man, also ich versuche die dann schon rauszulassen und nicht irgendwie zu unterdrücken. Und das sieht man, du hast ja angesprochen, so das Video, ich glaube, ich bin da schon niedergeschlagen für eine Zeit und versucht es nicht zu verdrängen, aber danach geht es dann irgendwie weiter und dann ich glaube so im täglichen Flow, da ist nicht so viel Zeit, wenn du, oder ich glaube, was man so ein bisschen schaffen muss, ist die Balance zwischen so du nimmst mal den Kopf runter und schwimmst und dann schwimmst du irgendwie kraul und packst den Kopf ins Wasser und hast dir vorgenommen, in irgendwie, weiß ich nicht, zu der Insel da vorne zu schwimmen. Und dann irgendwann musst du mal wieder den Kopf hochnehmen und gucken, schwimme ich noch in die richtige Richtung? Oder ist die Insel überhaupt cool? Oder schwimmen da vielleicht irgendwie 5 Haie vor und ich ändere mal ein bisschen meine Richtung? Und gerade so Momente, wo man so einen Niederschlag hat, ist so für mich ein bisschen die Frage, lohnt sich das Ganze noch? Also ich bin hier irgendwie angetreten oder wir sind angetreten als Team, um A, irgendwie einen Weltrekord aufzustellen, aber den eigentlich zu nutzen, um zu zeigen, so das Menschenbild, was viele von uns haben, dass wir irgendwie böse und egoistische Wesen sind und uns alle voreinander irgendwie in Angst leben müssen und ohne viel Staatsgewalt und Kontrolle geht gar nichts, dann hauen wir uns alle nur die Köpfe ein. So dass das irgendwie entspricht nicht meinem Weltbild und entspricht nicht meinen Erfahrungen und unseren Erfahrungen auf der Straße. Und das irgendwie rüberzubringen, ist am Ende das Ziel dieses Laufes. Und dann guckt man so, was ziehe ich hier raus? Komme ich dem Ziel irgendwie näher? Und was sind die Kosten, die dahinter stehen? Und jetzt nach 4 Monaten Rennen zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie 1 oder 2 Wochen Pause mache in Nairobi, wo wahrscheinlich das, also hier ist das Leben halt auch nicht schlecht, da kann man auch nochmal wieder feiern gehen und irgendwie mal ein bisschen ins Gym gehen, statt jeden Tag nur zu rennen, und ist dann für den Kopf auch nicht verkehrt, mal ein bisschen Abwechslung und so eine Zwangspause zu haben. So, die Kosten sind nicht riesig hoch, damit ich danach dann das Projekt fortführen kann. Wenn jetzt gleich eine Diagnose kommt von, eigentlich ist dein Knorpel im Knie schon im Arsch und du musst dir überlegen, so, ist dir das jetzt wert, dein Knie langfristig zu schädigen? Oder hörst du vielleicht auf mit dem Projekt, dann ist es wieder eine andere Frage. Aber da sind wir gerade nicht. Deswegen, das war jetzt halt schon scheiße, aber mit dem Ausblick, dass es in 1 oder 2 Wochen weitergehen kann, bin ich da jetzt nicht riesig niedergeschlagen.
Du hast gerade eben gesagt, also apropos Niederschlag und deine Metapher hinsichtlich des Schwimmens, da vielleicht eine Frage in Richtung Max. Wie regelmäßig am Tag bei der Hitze, die ihr bestreitet, kommt das Verlangen nach einem kalten See?
Ah, schon öfters. Boah, gerade auch so nach einer Dusche manchmal. Klar, also wenn du dann da so ein paar Tage ohne Dusche in der Wildnis bist, das ist auf jeden Fall öfter da. Verblüffenderweise brät dir die Sonne manchmal auch einfach, die brät dich so runter, weiß ich nicht, da ist auch gar nicht viel mit Gedanken an, ach, jetzt wäre ich gern hier oder da. Also das ist mehr so, lass mal gucken, dass wir da in der nächsten kleinen Stadt Wasser kriegen und vielleicht was zu essen. Und dann, dass wir heute Abend irgendwo ankommen und ein Zelt aufschlagen können. Aber sich so da rauszudenken, irgendwie, das passiert gar nicht so wirklich. Also manchmal schon, aber man hat jetzt nicht dauernd so den Wunsch, irgendwo anders zu sein, sondern mehr so, lass mal lieber das Ding hier überleben.
Und auch so dieses Reflektieren und irgendwie über sich und die Welt nachdenken, passiert auch eher jetzt, wenn man mal Ruhe hat, als wenn man da irgendwie in der Sonne gebraten wird und so den nächsten Dornbusch sucht, wo man mal Schatten kriegt.
Und Extremsport macht.
Also es ist so eine Fight-or-Flight-Situation, nur als Dauerzustand. Mhm. Und in der Maslows Bedürfnispyramide seid ihr statt von ganz oben ganz nach unten gegangen und schaut einfach, wie, wann ihr schlaft, wo ihr schlaft, dass ihr guten Schlaf bekommt und dass ihr was zu essen bekommt. Das ist, glaube ich, also ich finde, das ist total nachvollziehbar. Und
ist auch erstaunlich befriedigend. Also du hast halt einfach weniger komplexe Probleme.
Genau, das wäre meine Frage. Ja. Das wäre nämlich meine Frage, ob das nachhaltig bei euch oder ob ihr glaubt, dass das, ja, ich sag mal, hinsichtlich so zukünftiger Bedürfnisse im Alltag, ob das auch noch mal ein bisschen das Ganze relativiert.
Ich weiß nicht, ob sowas so richtig, zum Beispiel habe ich mal, das ist schon ewig her, mal so eine Woche lang so Heilfasten gemacht. Ahnst du, wo man so irgendwie nur, keine Ahnung, Gemüsebrühe trinkt oder so. Und das hat dann auch so einen Effekt von, also bei mir hat es so einen krassen Effekt von, okay, die Wertschätzung fürs Essen wächst. Und das hast du dann in die erste Woche, vielleicht die ersten zwei Wochen so richtig stark. Aber das vanisht natürlich dann auch, also es verschwindet so mit der Zeit wieder. Und ich glaube, so ein bisschen ist das hiermit natürlich auch. Also gerade dann nach Hause kommen nach diesem Projekt und du, da ist wieder dieses krasse, you know, Hamsterrad und Environment, alles um dich drum, was ja genauso wie die jetzt die 27 Jahre meines Lebens zuvor auch war. Das kenne ich ja viel mehr, als hier irgendwie in der Wüste mit dem Fahrrad rumzufahren. Ist man da, glaube ich, schneller wieder drin. Aber ein bisschen was wird natürlich hängen bleiben, ja.
Wie ist es bei dir, Fritz?
Also ich glaube, es ist ähnlich, wie Max beschrieben hat. Aber der Grund dafür ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, also man, was ja so relatable ist oder wie man sich so reindenkt, ist ja, dass er unfassbar hart und irgendwie simpel und keine Ahnung. Da fehlt ja irgendwie so all das, was man im Alltag hat. Und ich glaube, was man halt nicht so nachvollziehen kann, sind so die ganzen Sachen, die dazukommen. Also wir sind ja jeden Tag an einem anderen Ort. Das sind irgendwie andere Menschen, andere Kulturen. Wir sind irgendwie mit unseren Sinnen, also sowohl irgendwie Geruch, dass wir so, keine Ahnung, den Wind auf der Haut fühlen, Temperatur, du spürst irgendwie den Boden unter deinen Füßen. Das klingt jetzt irgendwie so blöd, aber das sind ja viel mehr Stimuli und viel mehr Reize irgendwie, mit denen ich wirklich irgendwie engage, als wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro sitze und auf den Bildschirm schaue. Und irgendwie auch sich körperlich so zu betätigen und am Ende des Tages dann so ins Bett zu fallen und zu sagen, naja, mehr wäre heute irgendwie nicht gegangen. Das macht schon sehr viel. Und da ist auch, also bei mir zum Beispiel, wenn ich in Berlin hocke und den Tag lang auf den Laptop gucke, dann kommt bei mir mindestens fünfmal der Wunsch nach irgendeinem geilen Flat White hoch. So, den vermisse ich halt irgendwie nicht, wenn ich den ganzen Tag laufe, weil ich einfach andere Reize habe. Und da fehlen nicht irgendwie Dinge, die ich dann mit so einem kleinen Treat irgendwie kompensieren muss. Aber logischerweise, wenn das alles wegfällt, dann kommt man auch wieder in den Modus, wo man sich das aus anderen Dingen holen will.
Wobei.
Wie dann zum Beispiel dem Flat White mit Hafermilch und seinem Stück Bananenbrot.
Wobei, ich finde, das ist aber auch phasenweise, ne? Also phasenweise würde ich dir da voll zustimmen, aber wir hatten, oder zumindest ich auch schon Phasen, wo du so wirklich, also wo dieses Projekt dann so intensiv wurde, wo du einfach wochenlang überhaupt keine Ruhe mehr hattest. Du bist so dauerhaft Center of Attention in jedem kleinen Village, wo du ankommst. Stürmen 20 Leute auf dich zu, wollen natürlich wissen, was der weiße Musungu da macht. Du kannst ihnen das natürlich auch nicht erklären durch irgendwie Sprachbarrieren. Und dann schläfst du wieder schlecht irgendwo im Zelt, hast Kackessen. Das machst du alles vielleicht mal für eine paar Tage, aber wenn du sich das
auf der Straße überfahren,
genau, du hast täglich, Alter, dieser Traffic, unfassbar. Und du weißt einfach, am nächsten Morgen, es wird genauso. Also, und das für wochenlang, also das hat mich auch dann, das war irgendwie vor so einem guten Monat, das hat mich auch mal richtig weggebraten. Und da fängt es dann schon an, dass man sich wünscht, nicht mehr hier zu sein. ja. Also, und da hast du dann schon irgendwie diese Bedürfnisse. Aber ja, meistens ist es so,
trotzdem,
wie Fritz sagt.
Also, ich kann jetzt nur für mich beantworten, dass ich glaube, dass sowas einen nachhaltigen Effekt hat. Also, entgegen deiner Aussage, Max, dass das natürlich jetzt nicht so intensiv über Jahrzehnte bleibt bis an dein Lebensende, auf gar keinen Fall, da gebe ich dir recht, aber dass die Wertschätzung für die kleinen Dinge oder zumindest eine, ich glaube auch eine gewisse Herangehensweise an Erlebnisse, Ausflüge, sportliche Ereignisse, dass die sich ändert nachhaltig, glaube ich schon, weil die weil man dann realisiert, worauf es dann wirklich ankommt, und das sind halt nicht die Flat Whites aus Berlin-Mitte, sondern es sind vielleicht ja soziale Kontakte, es ist generell irgendwie Zugang zu Wasser. Also ich meine, ich glaube auch das Thema Gesundheit, Fritz, für dich wahrscheinlich gerade, also auch mental, ein sehr, sehr relevantes Thema, denn so, man weiß immer es erst zu schätzen, dass man gesund ist, wenn man krank ist. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was sehr wahrscheinlich sehr viele nachvollziehen können, dass es sehr schnell wieder verfliegt, diese Wertschätzung, sobald man wieder gesund ist und die Krankheit verflogen ist oder auskuriert. Aber ich finde, also egal welche Krankheit, kann ja auch was Physisches sein, ne? Umgeknickt, Knöchel, verstaucht, whatever. Aber ich finde, dass also so gewisse Niederschläge im Leben oder bei euch jetzt so eine Verletzung oder auch dieser Parasit, die sind absolut notwendig, finde ich, damit man die Sachen, die banal sind, einfach wieder wertschätzen lernt oder zumindest die Wertschätzung dafür wieder aufbringt. Und dafür, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Superreiche, die alles immer haben, so, denen geht es nicht unbedingt besser. Die haben halt einfach alles verfügbar, aber das bedeutet ja nicht, dass die einfach glücklicher aus sind. Und da bringt ihr, ich glaube, ihr bringt das auf ein ganz anderes Extrem, also komplett einmal auf der Skala komplett in die andere Richtung und dann nochmal ein bisschen drüber. Aber jetzt einmal kurz der Themenschwenk auf eure Mission, denn genau wie du es gerade gesagt hast, Fritz, du willst ja oder ihr wollt viel mehr zeigen, ja, dass gute Menschen, wie Afrika ist, wie die Menschen, wie die Kultur vor Ort sind. Habt ihr ein Gefühl, das funktioniert? Also, dass ihr mit eurer Aktion auch das näher bringen könnt, unabhängig davon, dass die Leute vor Ort sehr herzlich zu euch sind, aber sozusagen durch das, ja, Social Media, durch euren Kanal, durch Gespräche, durch auch die Community, die ihr aufgebaut habt, dass das, ja, dass ihr da einen Effekt habt? Mal Frage an Fritz.
Ja und nein. Ich glaube, auf der einen Seite mit den Leuten, mit denen wir interagieren, schaffen wir das. Ich glaube schon. Das ist natürlich irgendwie schwierig, so zu welchem Grad, ja, das irgendwie zu beantworten. Aber ich glaube, mit den Leuten, mit denen wir interagieren und auch mit denen wir auf Social Media, also auf Instagram interagieren, ich glaube, das kommt schon rüber und das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Ist auch gar nicht so, also so ist aber auch bei Weitem nicht einfach, und das ist vor allem Max, der es immer irgendwie wieder schafft, so Momente einzufangen, was irgendwie um uns drumherum passiert, irgendwie die Leute zu fotografieren, die uns irgendwie hosten und so ein bisschen die Geschichten zu erzählen. Einfach aus dem Grund, dass ich meistens so mit dem Laufen und dem Sport irgendwie am Limit bin. Das heißt, ich glaube, so die Leute, die es mitverfolgen, die kriegen es irgendwie schon mit. Und auf der anderen Seite ist so die Frage, wie viele Leute erreicht man damit wirklich, und wie groß ist jetzt irgendwie der Reach und der Einfluss? Und da haben wir beide, also Max und ich glaube am Anfang so ein bisschen die Hoffnung oder die Ambition gehabt, damit erreichst du irgendwie hunderttausende Menschen. Und de facto, gerade aufgrund dessen, dass wir kein Support-Auto haben, wo jetzt eine ganze Filmcrew drin sitzt, die irgendwie ein Starlink-Modul haben und jeden Tag Gigabyte an Daten ins Netz hauen können, sind wir einfach mit unseren Möglichkeiten extrem limitiert, was es jetzt angeht, jeden Tag so einen Instagram-Channel zu füttern, irgendwelche Videos hochzuladen, den ja am Ende da so eine Strategie draufzulegen, dass du damit tatsächlich hunderttausende Leute erreichst oder auch das Ganze zu produzieren und hochzuladen. Da bräuchte man einfach mehr Manpower für und das gibt unser Setup nicht her. Und ich glaube, das war irgendwann mal der Punkt, wo wir uns ja gegenseitig eingestehen mussten, wenn wir das jetzt versuchen, hier auf x-tausende Follower zu optimieren und das jeden Tag so zu machen, dann machen wir uns wahrscheinlich gegenseitig kaputt. Und das funktioniert nicht. Das heißt, da mussten wir irgendwie auch realisieren, das funktioniert in einem gewissen Rahmen, aber jetzt auch nicht unendlich groß. Und da sind wir mittlerweile, also zumindest ich fein mit und ich glaube Max auch, da kann ich für uns beide sprechen. Aber das ist so der, ja, die Komponente, die wo es vielleicht nicht so gut funktioniert.
Max?
Ist vielschichtig. Zum Beispiel, wir nutzen Instagram als Tool. Ja? Also ist ja einfach ein Werkzeug, wie wenn du jetzt danach, also wir könnten auch kein Instagram machen und danach zum Beispiel ein Buch schreiben oder danach eine Doku machen. Also sind ja auch einfach nur in dem Sinne Werkzeuge, wie man jetzt Sachen rüberbringen möchte. Genau, wie Fritz schon richtig gesagt, also so, du brauchst halt, das ist ja weird, ne? Du kennst es ja als Content Creator, du brauchst quasi Real-Life-Ressourcen an Zeit, Geld, was auch immer, Manpower, deiner eigenen, was auch immer, Zeit, die dann virtuell Sachen erstellen. Also virtuelle Follower, Likes, dergleichen generieren. Dass das auch einfach dann irgendwie viel, wenn man das jetzt vergleicht mit Projekten wie Russ Cook oder so, die ganz andere Marketingbudgets haben, die professionelle Leute dabei haben, auch ganz andere Settings, und das dann auf uns münzt, das ist einfach anders. Da muss man sich dann irgendwie Sachen eingestehen, dass das vielleicht nicht so groß wird, aber auf dem, also da bin ich auch ziemlich happy mit dem, was wir jetzt zum Beispiel auch bisher über Instagram gemacht haben. Da haben wir echt irgendwie eine coole, super coole Crowd, bekommen da irgendwie auch super viele Nachrichten, also ich habe es jetzt nur auch so durch mit anderen Leuten, mit denen ich mal gesprochen habe, die auch irgendwelche Sportplattformen oder was auch immer haben, und wo dann auch oft irgendwie, weiß ich nicht, Shit kommt. Wir haben echt eine riesen Followerschaft an super coolen Leuten, die irgendwie uns verfolgen, die Idee verfolgen, die da mitfiebern. Also ist auch super cute. So, you know, kriegst halt super viele süße Nachrichten, die auch sehr bestätigend sind. Also da sind diese ganzen Stunden, die ich da dann abends nach den 8 Stunden Fahrradfahren irgendwo dann noch im Busch im Zelt sitze und irgendwelche Videos cutte oder was auch immer. Kennst das ja, da irgendwie letztens in Schottland war ja wahrscheinlich nicht anders. Die zahlen sich, also, you know, da musst du auch irgendwie so, ist es das wert? So, mache ich das jetzt wirklich jeden Tag und wofür? Manchmal zahlt sich's halt aus, manchmal nicht. Da muss man einfach für sich, glaube ich, irgendwie so einen Ground finden. Und dadurch, dass wir auch noch, also wir wollen nachher noch eine Doku machen nach dem Ding, vielleicht auch jeder, weiß ich nicht, vielleicht schreibt man auch mal ein Buch oder was auch immer. Also ist ja auch damit nicht irgendwie durch. Und also ich glaube, im Endeffekt musst du einfach selber mit dem Projekt und dem, was du da leistest, happy sein. Relativ unabhängig davon, ob du jetzt da irgendwie viele Follower hast oder ob sich jemand nachher die Doku anguckt. Ja.
Also dem kann ich nur zustimmen, denn ich habe jetzt zum Beispiel auch durch meinen Trip durch Schottland, da kam auch die Frage auf und regelmäßig auch, ich habe das ja das Ganze geframed als so halb als Joke, halb aber auch ernst gemeint als Selbstfindungstrip. Das heißt, das war so ein bisschen Urlaub, aber auch das erste Mal, dass ich alleine unterwegs war, dass ich mich selber mal in meinen Gedanken einschließen wollte und ja, einfach mal so ein bisschen grübeln. Und dadurch, dass ich das aber, oder dass ich, dadurch, dass ich viel begleite und viel versuche, authentisch und ad hoc rauszuhauen, kam natürlich die Frage auf, so geht das Hand in Hand? Also kann ich das eine, den einen Versuch, so mich mit mir selber zu beschäftigen, auch damit vereinen, dass ich das Ganze auch oder zumindest teilweise teile oder eben meine Eindrücke teile? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, so angehangen an das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, dass du dir die Frage natürlich manchmal stellst, lohnt sich das? Also lohnt sich das, dass du eben nach 8 Stunden Fahrradfahren am Handy sitzt, Nachrichten beantwortest? Und ich glaube, für jeden, der das nicht, ich sag jetzt professionell, aber mit professionell meine ich vor allen Dingen zeitintensiv nutzt, diese App oder Social Media generell, ich glaube, das ist schwierig nachzuvollziehen, wie viel auch mentale Arbeit das ist. Also Zeit eine Sache, aber auch mentale Arbeit, weil natürlich auch das Bedürfnis, Nachrichten zu beantworten und nicht einfach nur zu liken, am Anfang sehr viel, ja, da denkt man nach, wie antworte ich, wie ausführlich. Und wenn du jedem natürlich eine ausführliche Nachricht schickst oder gibst, dann bist du da echt lange beschäftigt. Aber so aus meiner Sicht, um dich da zu beruhigen, Max, es wird einfacher. Je länger du dich damit beschäftigst, umso professioneller wird es, genau wie mit allen anderen Sachen auf der Welt. Und für mich persönlich war das Teilen von den Eindrücken in Schottland, ich habe es nicht, also ich sehe das nicht als Arbeit. Für mich ist klar, ist Instagram irgendwo Arbeit. Für mich sind aber, was Instagram angeht, hauptsächlich Partnerschaftenarbeit, wo es darum geht, Briefings abzulesen, wo es darum geht, gewisse Sachen einzuhalten, Leistungen einzuhalten und umzusetzen und nicht das Beantworten von Nachrichten. Ich sehe es ja auch nicht als Arbeit, wenn ich mich mit jemandem zum Mittagessen treffe und da potenziell eine Kooperation entsteht. Und so ähnlich, ich würde das eher so framen, ich treffe mich gerne mit Leuten und unterhalte mich gerne mit Leuten. Und so ist es halt auch bei Nachrichten. So, ich lese gerne Nachrichten und das Feedback, was man da bekommt, gerade bei euch kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass es eben sehr viel positives Feedback ist, weil warum zum Teufel sollte es bei euch irgendwie eine Art von Kritik geben? So, es ist sehr beeindruckend, es ist sehr mitreißend, es ist emotional und ich glaube schon, dass das, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass das halt auch mit Leuten in gewisser Weise irgendwas macht und das Feedback positiv halt an euch herangetragen zu bekommen, das finde ich und das gibt mir extrem viel Kraft, dann auch wirklich die Zeit zu investieren und zu sagen, ja, ich investiere halt jetzt die, weiß ich nicht, in Schottland waren es so 1, 2, 3 Stunden am Tag, um Nachrichten zu beantworten und Sachen halt rauszuhauen. Und ich würde sagen, es hat ja auch, ja, also auch hier lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, es hat ja auch so einen gewissen educational Charakter. Also genau, was eure Mission eben ist. Ihr wollt Eindrücke zeigen, ihr wollt zeigen, wie es tatsächlich in Afrika ist oder wie die Menschen in Afrika sind, was ihr erlebt, um damit ja auch Leute positiv oder überhaupt zu beeindrucken oder halt zu etwas zu bewirken. Und ich finde, und da würde ich jetzt euch, unterstütze ich jetzt hiermit auch verbal ganz stark, denn ich finde, durch den ganzen vielen Content, den es draußen gibt, auf Instagram, auf TikTok, da braucht es halt mehr solchen Content wie von euch, der authentisch ist, der auch wirklich mal interessant ist, der neu ist, der nicht immer repetitiv ist und nicht das 38. Slow-Motion-Laufvideo um die Ecke mit einem keckigen Sound und dadurch 800.000 Views. Das braucht kein Mensch mehr. Also die Leute sind motiviert zum Laufen. Ich glaube, wir bräuchten mehr von solchen Sachen, die auch wirklich interessant sind, die Einblicke geben in Bereiche, in denen wir sonst halt uns nicht reintrauen. Und ich finde, ja, ich kann auch nur persönlich von mir sprechen. Ich war auf jedem Kontinent. In Afrika war ich aber erst einmal. Und das hat unbedingt, also es hat unter anderem damit zu tun, das Interesse, dass das nicht so groß ist, wie nach, weiß ich nicht, Südamerika oder nach Asien zu reisen. Und ich glaube schon, dass das einen Impact hat, was ihr macht. Unabhängig davon, ne, dass es extrem krass ist, Fritz, was du da jeden Tag machst. Und dass das, glaube ich, auch dich und vor allen Dingen euch gemeinsam als Geschwister, aber auch Max, dich dann auch nachhaltig verändern wird, sei es in dem, welchen Wert ihr Flat Whites zuweist oder ob ihr im späteren Leben auch wirklich einfach Gesundheit zu schätzen wisst. Blick nach vorne, würde ich sagen. Wie geht's weiter? Also wenn ich es richtig verstanden habe, wartet ihr gerade auf das MRT-Ergebnis vom Knie?
Also ja, wir haben einen Bericht bekommen, ist quasi die Bilder interpretiert von jemandem hier local aus dem Krankenhaus. Das liest sich aber irgendwie ein bisschen schwammig. Und wir haben zum Glück in der Familie einen Arzt, der sehr gut ist im Diagnostizieren von so MRT-Bildern. Und mit dem sprechen wir jetzt tatsächlich genau im Anschluss an den Podcast. Und dann haben wir nochmal hoffentlich ein bisschen klareres Bild, A, was es jetzt ist und B, was das dann auch konkret bedeutet.
Genau, und von da aus wird dann weiter geplant, wie es dann Richtung Äthiopien weitergeht. Auch da nochmal dann, also auch im, dann kommen die ganzen politischen Challenges. Da müssen wir vielleicht nochmal relocaten, wegen Kriegen und dergleichen. Aber das hängt alles so ein bisschen jetzt vom Knie ab. Und dann, ja, genau, dann können wir da so ein bisschen.
Ist halt auch witzig, dass so, man checkt halt erstmal wieder, wie dieses ganze Vorhaben halt auf der stumpfen Annahme basiert, dass ich jeden Tag 50 bis 60 Kilometer laufen kann. Weil, also wenn du dann so switcht auf, naja, dann geh doch mal irgendwie, vielleicht kannst du halt 15, 20 Kilometer gehen am Tag. Ja, irgendwie, da kommst du nicht richtig voran. Gerade wenn wir jetzt im Norden von Kenia sind, da ist einfach Wüste. Wenn du da nicht jeden Tag deine Kilometer abspulen kannst, dann kommst du nie irgendwo an Wasser und Essen und keine Ahnung. Und es ist schon faszinierend, dass man dann auch, also natürlich jetzt gerade funktioniert es nicht so wirklich, aber generell zu was der Körper dann auch imstande ist und dass wir beide, Max und ich, auch eigentlich fast nie übers Laufen reden, weil das halt irgendwie,
oder übers Fahrradfahren.
Das ist so der Alltag, dass man
das, genau, das oder übers funktioniert Radfahren. Einfach.
Das ist halt so, und das hat zu funktionieren und die Issues sind dann die anderen, wie man das Ganze dann kommuniziert und transportiert und whatever, worüber man sich dann halt Gedanken machen kann. Ja, aber man ist da, also auch wenn man sich selber einredet, dass man das alles kann, das ist auch, ist alles so ein, ja, auf dünnem Eis, ja. Also wenn dann mal eine Variable nicht funktioniert, dann fällt das Kartenhaus so ein bisschen in sich zusammen.
Aber das ist ja auch dahingehend ganz geil, also wenn man zum Beispiel so mit Leuten, mit denen man irgendwie vorher gesprochen hat, also basically sagt ja niemand, ja klar, das geht. Also, oder dir wird ja eher gesagt, oh, bro, you're gonna die, or das, du schaffst es nicht, oder das funktioniert nicht. Und du musst ja eine richtig große Portion an Naivität, vielleicht auch Unwissenheit, und irgendwie so Willen, diese Limits zu pushen, mit reinbringen. Und um überhaupt damit anzufangen, ja, um irgendwie diese Annahme, dass ich das jetzt kann mit dem Laufen oder mit dem Fahrradfahren, dass du das erstmal einfach machst oder versuchst. Und auf diese ganzen weisen Vorschläge der Leute, die das vielleicht noch nie gemacht haben, weil es hat bisher so noch niemand gemacht, nicht hörst. Und gleichzeitig musst du manchmal dann irgendwie diesen Balanceakt finden, trotzdem natürlich von Leuten, die dir irgendwas sagen, auch wenn du weißt, sowas hat noch nie jemand gemacht, unsupported, quer über diesen Kontinent zu rennen, ist es natürlich trotzdem immer smart, von Leuten versuchen zu lernen und aus deren Erfahrungen zu lesen. Also es ist irgendwie so total dieser Balance-Trick aus, okay, wem gebe ich jetzt die Credibility, also von wem denke ich, der kann mir wirklich einen Rat geben und hat irgendwie dazu eine Ahnung, und von dem nehme ich dann an, also diesen Rat an, und das verändert dann meine Entscheidung. Und bei wem sage ich einfach, ja, schön und gut, dass du jetzt diese Meinung hast, aber interessiert mich halt nicht. Und das kannst du den Leuten natürlich nicht so ins Gesicht sagen, aber ja, das musst du dann halt irgendwie so für dich selbst entscheiden.
Da denke ich, da fällt mir direkt ein, wenn ich mit meinen Eltern rede über gewisse Dinge, Aktionen, Herausforderungen oder berufliche Aspekte, und dann tendieren sie dazu auch, oder es ist ja sehr schön, dass sie eine Meinung haben, und tendieren dazu auch, mir ja Hilfestellung zu geben oder Tipps. Und regelmäßig erwische ich mich dabei, wie ich das immer so, ja, so links liegen lasse, beziehungsweise das Ganze natürlich zuhöre, aber mich dem Ganzen nicht annehme. Und manchmal passiert es, dass so Jahre später mir dann diese so eine Aussage hochploppt und ich denke so, die haben eigentlich keine Ahnung davon, aber trotzdem, fuck, die hatten recht, weil die einfach Lebenserfahrung mit sich bringen, weil sie auch eins und eins zusammenzählen können und nur weil sie halt nicht im Glanz in der gleichen Branche arbeiten oder irgendwie in der Gesellschaft da angesiedelt sind wie ich, sei es lokal in Berlin-Mitte oder halt in der gleichen Demografie leben, also gleiches Alter, heißt es ja nicht, dass die auf den Kopf gefallen sind. Und ganz im Gegenteil, also die wissen ganz viele Sachen, die wir noch erleben müssen.
Aber ich glaube, das ist so der springende Punkt. Also ich glaube, man muss es irgendwie selber durchleben, um es zu checken. Also das ist so dieser Effekt von, als kleines Kind erzählen dir deine Eltern, die Herdplatte ist heiß und dann musst du halt deine eigene Hand auf die Platte hauen, um zu checken, dass das verdammt wehtut und was heiß irgendwie bedeutet. Und so ist halt, ich glaube, so mit allem im Leben, so diese Weisheiten von anderen, also ich merke das bei mir immer mehr, wie es mir schwerfällt, einfach anderen Leuten zu glauben. Ich denke so, ja gut, das ist deine Realität, meine ist eine andere. Und dann falle ich genauso auf die Fresse wie die auch und dann merke ich, ah okay, was für die gilt, gilt doch auch für mich. Aber das akzeptiere ich halt erst, wenn ich's rausgefunden habe. Beim ersten Versuch, da gab es hier, also mittlerweile der Weltrekord, den wir versuchen zu verbessern, der wurde ja zwischenzeitlich verbessert von 318 Tagen auf 301 Tage von Keith Boyd, einem Südafrikaner, der ist 57 und der ist so ein paar Monate vor unserem ersten Versuch gestartet und er meinte immer, ja, mach doch langsam und mach doch mal einen Tag Pause und keine Ahnung und ich immer, nee, so du bist 57, du machst dein Tempo und ich mach mein eigenes Tempo. Ja, und nach gut 3 Wochen hatte ich halt das Hüftproblem. Und dann war Full Stop und gut, aber ich glaube, das hat es halt gebraucht, damit ich dann beim zweiten Versuch so zumindest einen halben Gang runterschalten konnte und zu sagen, naja, vielleicht mal so ab und zu ein Rest-Day.
Man muss auch sagen,
ist doch gar nicht so
beim schlecht. Ersten Versuch, da hatten wir auch wirklich keine Ahnung, ne? Da sind wir einfach blindlings in eine Wüste reingerannt und ja, nee, das klappt schon. Also, das war auch wirklich. Oh, wirklich komplett bescheuert.
Ich glaube, jetzt ist auch nicht viel besser, nur jetzt hat es irgendwie besser.
Ja, es ist auch nicht viel besser, aber es fühlt sich besser an.
Ich glaube.
Ja. Also man muss schon sagen, also habe ich letztens, glaube ich, auch mal zu einer Freundin gesagt, beim Telefonieren so, wenn ich zurückdenke an irgendwie Februar, März, wo wir gestartet sind, jetzt beim zweiten Versuch, also für mich einmal ist das Jahr auch quasi so, das ist da stehen geblieben. Wenn jetzt mir wer sagt, ist irgendwie, weil du bist nur in deinen, irgendwie jetzt ist Tag 129, also du hast ja gar keine Realität mehr zu dem, was irgendwie sonst so ein Jahr an Zeit ausmacht. Und es ist so unfassbar viel passiert seitdem. Also so gefühlt, keine Ahnung, haben wir seit März so 3 Leben durchlebt und sind irgendwie gedanklich auch so gealtert. Dass du, also irgendwie wird man so ein bisschen komischerweise so weiser, irgendwie auch älter, I don't know. Natürlich muss man irgendwie trotzdem bekloppt genug und irgendwie jung bleiben. Aber ja, es ist wirklich verrückt, was da an Unmenge an Eindrücken täglich auf dich reinprasselt und dann auch nie aufhört, bis auf wenn du jetzt mal irgendwie hier eine kleine Pause hast und auch dann musst du dich hier quasi hier im Zimmer einschließen, um wirklich Pause zu haben und nicht in Nairobi rumzurennen. Also das wird auch nochmal eine Herausforderung, dann zu Hause anzukommen nach dieser ganzen Tour und das dann auf einmal nicht mehr zu haben und dann auch damit umzugehen.
Ja, im Endeffekt ist ja, grenzt es ja daran, was Fritz gerade eben gesagt hatte, dass eben die so Weisheit letztlich muss halt erfahren, muss erleben, damit du diese Weisheit auch selber realisierst oder dich dem annimmst. Und ja, ich sag mal, in der Intensität, in der Dichte Dinge zu erleben, macht man im Alltag halt nicht. Also da muss man schon immer raus aus seiner Komfortzone und vor allen Dingen muss man auch sagen, die meisten Menschen arbeiten montags bis freitags, haben dann irgendwie Urlaub ein paar Wochen im Jahr und dann da halt auch noch, ich sag mal so, erlebnisfreudig zu sein, dass man sich, also man geht ja nicht, du bist ja keine Steuerfachangestellte und sagst dann, geil, ich habe 2 Wochen frei, ich laufe mal 2 Wochen von A nach B und campe wild und hole mir irgendwie ein Supportfahrrad. Also ich finde, das ist total nachvollziehbar. Möchte aber genau deswegen fragen.
Ja, da ist ja der Akku auch schon leer, wenn du startest.
Ja, also es hat ja auch noch ganz viele andere Gründe, warum man das nicht macht. Ja. Aber genau, hauptsächlich die des Akkus und der mentalen Kapazität und dass Urlaub halt Urlaub bedeutet und nicht eben Erlebnis und Grenzerfahrung. Aber ich möchte genau da mal ansetzen und eine Frage an euch, wenn ihr denn sie so schnell und ad hoc beantworten könntet, was denn so 2 bis 3 Weisheiten sind oder 2 bis 3 Dinge, die ihr wirklich mitnehmt, die ihr einfach in den letzten Wochen und Monaten ja durch diese extremen Situationen gelernt habt oder denen ihr euch ausgesetzt habt? Fangen wir mal an bei Fritz.
Also ich glaube, oder wo ich gerade irgendwie auch so zuletzt noch drüber nachgedacht habe, es gibt so ein paar Sachen, die hast du einfach immer im Leben und also irgendwann wird es immer mal ungemütlich und unkomfortabel und wir versuchen das irgendwie immer so zu minimieren und davon wegzurennen. Und das ist dann immer, keine Ahnung, wenn es sich auf dem Boden unbequem sitzt, dann verkauft dir irgendwer einen Stuhl. So, und dann gibt es halt irgendwie das nächst schlimmere Problem, was dann irgendwie immer noch da ist. Und das wird dann auch wieder dadurch gelöst, dass man sich irgendwas dafür kauft und keine Ahnung, wenn das Auto zu laut ist, dann gibt es irgendwie das nächste komfortablere Auto und dann ist aber das irgendwie falsch und irgendwie versucht man ja immer davon wegzurennen, aber es gibt ja immer das Schlimmste, also das war ja auch vorhin das, was du, auch wenn du super reich bist, dann hast du halt andere Probleme, aber du hast ja nicht keine Probleme mehr, die verlagern sich einfach und so ein Stück weit irgendwie das zu akzeptieren und zu sagen, naja, vielleicht setze ich mich halt einfach mal diesem Unangenehmen aus und lerne damit umzugehen, statt immer davor wegzurennen. Und das ist so ein bisschen das, was halt passiert, wenn du jeden Tag läufst und jeden Tag irgendwie kaputt bist und irgendwie Schmerzen hast. Ja, also ich meine, natürlich ist nicht geil, aber man lernt irgendwie auch das zu akzeptieren und am Ende ist es ein Teil vom Leben, der immer da sein wird, egal in welcher Form. Vielleicht kann man es mal eine Zeit lang vermeiden. So, und dann trifft es einen irgendwie dafür aber noch härter im Nachgang. Ich glaube, das ist so eine Sache. Und eine andere Sache, die schließt so ein bisschen daran an, ist so das Thema Unsicherheit. Auch da, also Dinge verändern sich halt konstant. Wir versuchen immer so den Alltag möglichst planbar und sicher zu gestalten. Machen uns irgendwelche Pläne, wie es dann sein soll und sind dann unfassbar enttäuscht, wenn es irgendwie anders kommt. Aber am Ende, es gibt ja, also keiner kann ja die Zukunft vorhersehen und je mehr ich irgendwie plane und mich an diesen Plänen dann festhalte, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie anders kommt und dass ich enttäuscht werde. Und was wir halt machen, ist so ein bisschen das Gegenteil. Ja, kein Plan, wo wir abends schlafen. Wir können aber auch überall anhalten, wo wir Bock haben. Also das ist ja auch so das Schöne daran, ja. Du hast ja die komplette Freiheit. Also das klingt irgendwie so nach Tortur, aber irgendwie ist ja auch geil. Siehst einen geilen Platz, dann stoppst du halt da. Also sagt dir ja keiner, dass du jeden Tag jetzt an diesem einen Ort pennen musst, den du gerade deine Wohnung nennst. Ja, und da einfach, also sich auch dem irgendwie auszusetzen und zu akzeptieren, hey, ich laufe gerade, weiß ich nicht, hier ist ein Abschnitt von 300 Kilometer, da sind einfach jetzt hunderte Löwen um mich drumherum und es gibt irgendwie so eine Restwahrscheinlichkeit, dass ich so einem Löwen begegne. Also irgendwann beim Laufen sagst du halt einfach, gut, das ist so. Genauso gibt es ja auch beim Autofahren die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Verkehrsunfall irgendwie verwickelt bin, nur dass wir das irgendwie so ein bisschen ignorieren. Aber das irgendwie nicht, das einfach sich bewusst machen und dann auch zu sagen, also zu akzeptieren, und nicht davon wegzurennen, ist irgendwie unfassbar befreiend. Also es klingt so absurd, aber wenn du mal an den Punkt kommst, wo du bist so, okay, das ist so, ich kann da jetzt auch nichts dran ändern, ich akzeptiere das einfach, das ist unfassbar befreiend, unfassbar schön.
Geil, finde ich richtig nice. Max, vielleicht noch 1 oder 2 Weisheiten, oder was heißt Weisheiten, Erlebnisse, also, Erfahrungen?
Ich würde da Fritz auch immer voll zustimmen. Ich glaube, was ich auch nochmal so mit dem, was wir vorhin auch so an Verzicht hatten, also viele der Themen so haben ja so Verzicht angesprochen und was man da rauszieht oder wie lange der dann da bleibt oder ob das irgendwann schwindet oder nicht. Und ich glaube, es macht einfach super viel aus, mit was man sich so aktiv umgibt. Also was eigentlich deine Umgebung ist und was die für einen Einfluss auf dich hat. Ob du halt jeden Tag im Zelt schläfst und damit irgendwie dann verzichtest auf ein schönes Bett oder wie auch immer und weniger Komfort hast. Und was, also was das eigentlich, dieses Surrounding in just du dich als Mensch irgendwie begibst, dass das unfassbar viel einfach schon ausmacht von dem, was du sonst irgendwie dir, also diese Weisheiten, die kannst du dir zwar oft sagen und die kannst du hören und die kannst du vielleicht auch mal erleben, aber die sind dann auch nicht dauerhaft da, nur weil du das einmal irgendwie verstanden hast. Und ich glaube, was dann irgendwie der Trick ist, so das Drumherum so zu schaffen, dass du irgendwie nach diesen Dingen leben kannst und dass deine, dass die Eindrücke auf dich und auf deinen Körper so sind, dass sie das irgendwie herstellen können. Macht das Sinn?
Das macht Sinn. Dann würde ich sagen, wie gerade eben schon mal angeläutet oder eingeleitet, ein Blick nach vorne. Also, wir haben zwei Varianten, ich sag mal zwei Extreme. Das eine ist kein Knorpelschaden und es geht weiter. Das heißt, noch ein bisschen, ein paar Tage wahrscheinlich Ruhe. Im Idealfall findet ihr oder findest du heraus, Fritz, woran es liegt. Ist das die Laufform? Ist das etwas, musst du das warm machen oder? Da kannst du vielleicht mal reingehen, was die Optionen wären oder was du glaubst, die Ursache sein könnte, auch wenn du im Video gesagt hattest, du hast keine Ahnung. Und die zweite Option ist ein Storno für die Aktion, was wir natürlich nicht hoffen. Aber Frage Nummer eins, was glaubst du, ist die Ursache für die Knieprobleme?
Ich glaube, das ist schwierig, dahingehend schwierig zu beantworten, weil es könnten mehrere Sachen sein. Du hast gerade schon mal so Laufform angesprochen. Also generell Knie ist ja, da ist meist das Symptom, weil das so Dreh- und Angelpunkt im Bein ist. Und beim Laufen, ja, ich mache irgendwie 70.000 Schritte am Tag, 70.000 Mal die gleiche Bewegung oder pro Bein dann 35.000 Mal. So, dass entweder das passt oder das passt halt nicht. Wenn da ein Fehler drin ist, so der muss nur marginal sein, irgendwann kommt es halt irgendwo an und dadurch, dass das Knie, das zentrale Gelenk da im Bein ist, so ist es halt meistens irgendwie da. Aber die Ursache liegt meist woanders. Dadurch, dass ich jetzt 5.500 Kilometer gelaufen bin, irgendwie das Einzige, was ich mir erklären kann, dass ich vielleicht ein bisschen Muskelmasse verloren habe und sich dadurch Sachen langsam shiften. Aber dass sich das jetzt in kurzer Zeit so sehr geändert hat, dass ich diese Belastung nicht mehr halten kann, irgendwie unwahrscheinlich. Andere Faktoren, die mit reinkommen, sind, ich glaube, was man immer vergisst, ist, jeden Tag belasten, kommt keine Ruhe rein, heißt aber auch, du bist eigentlich, also das Gelenk hat ja niemals, also das wird ja den ganzen Tag bewegt, das kommt jetzt auch nicht in so einen Modus von, ah, ich habe hier einen kleinen Schaden, ich lasse jetzt mal mit Flüssigkeit volllaufen und ich gehe jetzt mal den Reparaturmodus, sondern das funktioniert einfach immer weiter. Und diese Sachen von, das wird jetzt dick und schwillt an, das passiert meist eher in Ruhe. Und ich hatte jetzt das erste Mal 5 Tage, wo, glaube, der Körper so dachte, boah, geil, ich liege hier in einem schönen Bett, ich kriege irgendwie einen Parasit überwunden, ich kann hier jetzt wieder was essen. Das fühlt sich irgendwie total sicher und angenehm an. Vielleicht ist das Ganze ja jetzt vorbei. Ich fahre mal ein bisschen runter und gehe so ein bisschen in den Reparaturmodus. Ich glaube, das kann definitiv mit reingespielt haben. Also auch da, natürlich, man braucht irgendwie Pause, aber um immer weiterzumachen, ist zu viel Pause auch gar nicht gut, weil man das so ein bisschen wie wenn man in Urlaub fährt und dann auf einmal krank wird. Und vorher, wenn man die ganze Zeit gestresst arbeitet, hält der Körper irgendwie zusammen. Das heißt, das kann ein Faktor sein und ich habe für den Parasiten ein Antibiotikum nehmen müssen. Ich habe davor, als ich in Arusha war, Antimalaria-Tabletten genommen und beides kann auch auf die Sehnen schlagen. Und auch das ein Faktor, der irgendwie mit reingespielt haben kann und wahrscheinlich ist irgendwie die Summe so ein bisschen aus allem.
Dann hoffen wir mal, dass es das kleinste Übel ist. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist einfach eine Überlastung in Kombination mit den Medikamenten, die du genommen hast und dass sich das von der, ich sag mal in Anführungsstrichen, von alleine löst. Ihr beschäftigt euch bestimmt auch mit der Tatsache, was passiert, wenn die zweite Option eintritt. Also was ist, wenn es wirklich ein Knorpelschaden ist? Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ihr werdet nicht weitermachen, sondern da geht die Gesundheit des Knies vor. Was dann? Also ist das ein Problem von morgen? Und ihr sagt, interessiert mich gerade nicht, sondern ihr seid die Optimisten des Tages und deswegen, ihr nickt beide, aber das, reicht euch das, den Optimismus an den Tag zu legen, Max?
Ja, also schon natürlich irgendwo. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel beim ersten Versuch hatten wir ja schon diesen Fullstop und genau die Situation ist eingetreten. Und auch da haben wir dann Lösungen gefunden und haben irgendwie dann entschieden, okay, erstmal nach Cape Town wieder und das Ganze nicht komplett abbrechen und da versuchen, die Recovery zu machen ohne eine OP. Und also auch mit der Erfahrung sitzt man natürlich jetzt auch hier und weiß, dass danach auch nicht die Welt untergeht. Nichtsdestotrotz erstmal auf jeden Fall optimistisch bleiben. Das sieht ja auch alles so aus, als ob das mit ein bisschen Ruhe und dergleichen wieder machbar ist. Wenn wir jetzt doch, wenn es doch voll kaputt ist, ja, dann macht man sich darüber dann Gedanken. Dann geht's, weiß ich nicht, dann macht man sich vielleicht hier noch ein paar schöne Tage in Nairobi und dann fliegt man zurück nach Deutschland oder nach wo auch immer hin. Deutschland ist gerade Sommer und dann wieder nach Kapstadt, wenn es da Sommer ist. I don't know. ja, genau. Das gucken wir mal dann. Ja.
Fritz, gehst du damit?
Jo. Ich sehe das ähnlich. Das ist so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit, es gibt dieses englische Sprichwort, so let's cross the bridge when we get there. Irgendwie ist das gerade nicht so, also ich glaube, du brauchst ja auch so diesen Optimismus, um irgendwie weiter zu funktionieren. Und gerade ist irgendwie noch Volldampf, das geht weiter. Ich habe mit meiner Coachin, sagt man das so, oder meiner Coach, Andi, telefoniert und ich habe ein paar Übungen, um das Knie zu recovern und zu stärken. Und erstmal geht es weiterhin mit ganz klar mit dem Fahrplan weiter. So ein bisschen wie man auch irgendwie morgens gehst ja auch zur Arbeit und gehst davon aus, dass du noch einen Job hast. Denkst ja nicht über die Möglichkeit nach, dass du gefeuert wirst. Also irgendwie so, du musst ja so ein bisschen so denken, sonst gehst du ja morgens gar nicht erst hin. Und je mehr du denkst, du wirst gefeuert, desto wahrscheinlicher ist, dass du nicht hingehst und dann wirst du tatsächlich gefeuert. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein notwendiger Denkmechanismus. Und ja, alles Weitere, wenn es dann so ist, ja, ich glaube auch, also natürlich ist das dann Kacke, ne? Aber dann gibt es ja auch genügend Gründe, irgendwie, man war hier 4 Monate unterwegs, man hat ja auch viel geschafft, also ist ja dann auch kein Weltuntergang, aber da muss man halt irgendwie gucken, so was nimmt man jetzt davon mit und wie geht's weiter und dann ist okay und dann fließen bestimmt auch ein paar Tränen und das ist irgendwie frustrierend, aber wie du es halt, also ist ja die ganze Geschichte von diesem Ding, ist halt ein konstantes Auf und Ab und so ist ja irgendwie auch das Leben, also auch dann ist ja nicht vorbei, von daher habt ihr jetzt nicht so eine Riesenangst vor, das wird man schon packen, auch wenn es kacke ist.
Das ist ja auch ein bisschen so, wie man sich den Rahmen setzt. Ne? Also dummerweise, also was heißt dummerweise, aber verrückterweise haben wir jetzt so einen Riesenrahmen. Ne? Wenn du wem anders sagen würdest, weiß ich nicht, lauf, also so allein schon beim ersten Versuch, 22 Ultramarathons am Stück.
Durch die Wüste bei 50 Grad.
Das ist schon mehr als 99,9% der Menschheit machen. So, dass das dann nur 10% dieser ganzen Reise waren oder nicht mal, ist ja in dem Sinne Wahnsinn, also unser eigener Wahnsinn. Und genau so kannst du dann auch sehen, ja, vielleicht reicht mir das ja dann schon als Erfolg. Also genau, du hast ja schon in dem Sinne jetzt auch über die Zeit Leute mitgenommen, Sachen erreicht, für dich ja auch gelernt und daran gewachsen und dergleichen. Deswegen ist ja das auch, klar, es ist irgendwo Scheitern, aber irgendwo auch nicht. Also es spielt ja alles, ist ja alles nur in deinem Kopf.
Ich kann da nur das Zitat nehmen von unserer letzten Folge, Fritz. Der Weg ist das Ziel. Das ist die Weisheit, die wir letztes Mal festgestellt und ausgesprochen haben. Und ich würde, ich meine, im Endeffekt, ich habe es ja gerade gesagt, nur paraphrasiert, genau das ist es ja. Also natürlich ist das Ziel das Ziel. Ihr wollt in Kairo ankommen, aber der Weg ist das Ziel, denn um diese ganzen Höhen und Tiefen geht es ja, wie wir gerade eben gesprochen und festgestellt haben. Und ich würde sagen, damit drücke ich euch, oder vor allen Dingen Fritz, dir die Daumen, dass das Gespräch in 5 Minuten, habt ihr es, glaube ich, mit dem befreundeten Doktor, dass das positiv ausfällt, dass es kein Knorpelschaden ist, wovon ich natürlich als lebender Optimist ebenfalls ausgehe. Es ist natürlich die Kombination aus den Arzneimitteln und ein bisschen Überlastung, aber es geht weiter. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein paar Tage gute Entspannung. Und ja, wenn das Gespräch gleich stattfindet, gerne Fritz mir einmal eine WhatsApp-Nachricht droppen, damit ich Bescheid weiß, was ansteht oder wie die Lage ist. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Entspannung.
Lohnt sich's noch, den Podcast zu posten oder haben sie es nicht geschafft?
Ja, sonst machen wir kurz noch ein Add-on. Aber das gibt's so oder so. Ja. Also in diesem Sinne, tausend Dank für eure Zeit.
Danke dir.
Ihr strahlt beide über beide bis hin zu beiden Ohren und ich würde mal sagen, das bleibt jetzt auf jeden Fall erstmal so und bis zum nächsten Mal wünsche ich eine geile Zeit und alles Gute.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.